Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Lukas-Evangelium. Es sind zwei kurze Episoden aus dem Leben Jesu, die uns sicher auf sehr unterschiedliche Art und Weise uns Jesus vor Augen führen und uns auch so ein bisschen mit hineinnehmen in sein Denken, in seine Gefühlswelt, wie man das ausdrücken will. Jemand sagt zu diesen beiden Geschichten, Jesus weint und Jesus wütet. Und wenn man sie so liest, ist da, glaube ich, eine Menge dran. Ich lese den Text mal vor, Lukas 19, ab Vers 41. Jesus weint über Jerusalem. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Und direkt im Anschluss daran die Tempelreinigung. Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler auszutreiben und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel, aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten und die Angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umbrächten. Und sie fanden nicht, wie sie es machen sollten, denn das ganze Volk hing ihm an und hörte ihn. Soweit diese beiden kurzen Begebenheiten aus dem Leben Jesu. Jesus weint. Und Jesus wütet. Jesus ist zornig. So vom Zusammenhang her, wenn man mal noch eine Seite vorblättert und guckt, was davor gewesen ist. Es geht um den Einzug Jesu in Jerusalem. Er sitzt auf dem Esel, reitet auf Jerusalem zu mit seinen Jüngern. Er wird von dem Volk in Jerusalem empfangen. Sie werfen ihre Kleider auf den Boden. Sie jubeln ihm zu, gelobt sei der, der kommt, der König im Namen des Herrn. Euphorische Stimmung, ich glaube, so stellen wir uns das vor und so wird es sicherlich auch gewesen sein. Aber Lukas nimmt uns hier in seinem Evangelium in beides mit hinein. Auf der einen Seite, dass er sehr euphorisch empfangen worden ist, aber auf der anderen Seite genauso der Widerstand, der sich auch regte bei den Schriftgelehrten und bei den Pharisäern, die diese Euphorie nicht teilten, die ein Redeverbot von Jesus gefordert haben, dass er den Menschen das doch untersagen sollte, dass sie ihn so empfangen als König, als Messias. Vielleicht stand das unausgesprochen so im Hintergrund. Den Pharisäern war das alles andere als recht. Und dann dieses große Wort von Jesus, was er sagt, naja, wenn ich den Menschen jetzt verbiete, zu reden und zu rufen und Gott zu loben, dann wird Gott sich aus diesen Steinen das Lob Gottes oder werden die Steine anfangen zu sprechen und zu rufen und das Lob Gottes weiter zu sagen. Und in diese Szenerie hinein ist dieser erste Text, den ich gerade vorgelesen habe, da irgendwo. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt. Also Jesus auf dem Esel, müssen wir uns vorstellen, auf dem Weg auf Jerusalem zu. Er sah diese Stadt, in die er gleich einreiten würde, und weinte. Er weinte über die Stadt, sicherlich über die Menschen, das ist gemeint, über die Menschen in dieser Stadt. Ach, dass du doch endlich erkennen würdest, ihr Leute von Jerusalem, dass ihr endlich erkennen würdet, worum es geht, was dem Frieden wirklich dient, worauf es im Leben und im Glaubensleben wirklich ankommt. Das war die große Sehnsucht, die Jesus hier zum Ausdruck gebracht hat. Lukas lässt uns hier Jesus auf eine Art und Weise erkennen, wie wir ihn im Neuen Testament sicherlich nicht so oft sehen. Sicher, von ihm wird geschildert, dass er sich um Leute gekümmert hat, dass er sich den Leuten annahm, dass da sicher Mitleid war für die Leidenden, deswegen hat er ihnen geholfen, hat sie geheilt, deswegen hat er ihnen auch von Gott und von dem Evangelium erzählt. Aber einen weinenden Messias, Jesus, der weint, der seine Tränen nicht zurückhalten kann, das sehen wir nicht so oft. Am Grab von Lazarus, da hat Jesus auch geweint, in der Gegenwart des Todes. wo ihm so bewusst geworden ist, weswegen er gekommen ist, eben um die Werke der Finsternis, die Werke des Todes zu zerstören. Da, wo das Schicksal der Menschen so richtig deutlich wurde, da war das Mitleid und vielleicht auch die Not Jesu am größten, dass er das so richtig erkannt hat und auch seinen Auftrag wirklich in seiner ganzen Dimension begriffen und erkannt hat. Jesus weint um Jerusalem, Jesus weint um Menschen, die er liebt, dass ihr doch endlich erkennen würdet, was euch wirklich weiterhilft, was euch wirklich zum Frieden dient. Das war so der Gedanke. Und in dem Zusammenhang, wir haben es gerade gelesen, da will ich jetzt eigentlich gar nicht drauf eingehen, macht Jesus deutlich, dass ihm das klar vor Augen steht, dass über Jerusalem eigentlich schon so dieses Damoklesschwert hängt und dass die Zerstörung und die Eroberung durch die Römer, die ja dann irgendwann kam in der Geschichte, dass die schon greifbar nahe ist und dass dieses Gerichtshandeln Gottes zu sehen ist. Jesus weint über Jerusalem. Die, die er versammeln wollte, denen er dienen wollte, die er immer wieder zusammenbringen wollte, so wie eine Henne ihre Küken versammelt, dieses Bild hat er auch mal gebraucht, die sträuben sich gegen ihn. Und Jesus hat Mitleid. Und auf der anderen Seite diese zweite Geschichte von der Tempelreinigung, da sehen wir einen ganz anderen Jesus, der gar nicht so sensibel und so empfindsam ist und reagiert. Da sehen wir einen Jesus, der sich Seile nimmt, der die Leute, die im Tempel Handel treiben, ja sogar mit Gewalt irgendwie, so ich glaube anders kann man es nicht beschreiben, mit Gewalt aus dem Tempel hinaustreibt. Und sie anfährt, dieses Haus ist doch eigentlich für was anderes gedacht. Hier soll gebetet werden, das soll ein Bethaus sein und ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Da, wo gehandelt wird, wo es um Geschäft und Gewinn geht, wo Gott gar nicht mehr im Mittelpunkt steht. Das ist so der andere Jesus, der uns hier vor Augen geführt wird. Extremer kann es vielleicht gar nicht sein. Der weinende und der zornige, der schreiende Jesus, der für die Sache Gottes eintritt und der die Menschen aus dem Tempel treibt. Der sich dafür einsetzt, dass der Tempel wieder dieser Bestimmung zugeführt wird, worum es eigentlich ging. Die sollten da nicht Handel treiben, die sollten da sich nicht bereichern, auch wenn es vielleicht gut gedacht war für das Opfergeschehen im Tempel. Aber sie haben die ganze Anlage offensichtlich belagert und da Raum gebraucht, der für Menschen, auch für Heiden gedacht war, die zum Tempel kommen sollten und die da in der Gegenwart Gottes Gottesdienst feiern sollte. Und das konnte Jesus so in dieser Art und Weise nicht akzeptieren. Verständlich, dass er da reagiert, dass ihm das nicht gleichgültig war. Die Heftigkeit verwundert uns vielleicht. Und auch auf der anderen Seite die Heftigkeit, mit der auch die Schriftgelehrten und die hohen Priester wieder darauf reagieren, nämlich dass sie anfangen, Mordpläne zu schmieden. Also man sieht, dieser Text ist nicht so voll von Euphorie, sondern da ist die Spannung eigentlich abzulesen in all dem, was hier geschieht. Jesus weint und Jesus wütet oder Jesus ist zornig. Ich würde das gerne mit einem Gebet in Verbindung bringen, von dem ich glaube, dass es für uns, für unser Leben sehr wichtig ist und was auch diese beiden Aspekte hat. Ein Gebet, das uns helfen kann, im Glauben zu wachsen, ein Gebet, das uns helfen kann, Gott näher zu kommen. Ganz schlicht, ganz einfach, zwei ganz kurze Sätze. Herr, zeige mir mein Herz. Herr, zeige mir dein Herz. Vielleicht nehmen wir das mal so für uns auf. Mein Herz und dein Herz. Herr, zeige mir das. Und ich glaube, da haben wir genau das, was Jesus hier auch in diesen extremen in dieser Zeit erlebt hat. Herr, zeige mir mein Herz. Sicher habt ihr das auf die eine oder andere Weise schon erlebt, vielleicht darum gebetet. Gott hat es vielleicht trotzdem getan. Mir hat Gott das schon manchmal gezeigt. Manchmal habe ich darum gebetet. Wie fühlt man sich, wenn Gott einem wirklich zeigt, was in einem steckt? Was da ist, was einen bewegt, was einen ausmacht, was einen umtreibt. Wenn man sich so vorstellt, was man so den lieben langen Tag alles in seinem Herzen bewegt, was einem so durch den Kopf geht. wie hartherzig und engstirnig man da vielleicht manchmal ist, wie lieblos, wie wenig von dem Geist Jesu geprägt. Aber wenn wir nur dabei stehen bleiben, ich glaube, Gott muss das tun, dass er uns das zeigt, aber wenn wir nur dabei stehen bleiben, dann landen wir im Endeffekt dabei, dass wir vielleicht ein schlechtes Gewissen haben und mit diesem schlechten Gewissen irgendwie uns alleine vorkommen. Aber die andere Seite dieses Gebetes zeigt uns ja auch, wo Gott uns hinhaben will. Zeige mir nicht nur mein Herz, zeige mir nicht nur das, was in mir drin ist, sondern zeige mir auch dein Herz. Und das ist das ganz Befreiende, auf der anderen Seite einfach den Gott zu sehen, der liebt, der von ganzem Herzen liebt, zu dem ich von ganzem Herzen kommen kann, der eben nicht gefühllos ist, sondern der mitleidet, so wie Jesus hier. Er weinte um der Menschen willen. Also ich weiß nicht, wie man als Mensch das vielleicht noch deutlicher machen kann, dass man mit anderen Menschen mitempfindet. Können wir uns das vorstellen? Ein Gott, ein Jesus, der um unsretwillen weint, der mit uns leidet, mit unserer Hartherzigkeit, mit der Lieblosigkeit, die in meinem Herzen manchmal ist. Dass es diesem Gott wehtut, was sich manchmal in unseren Herzen, in unseren Gedanken abspielen mag. Wir dürfen mit ihm reden. Er zeigt uns unser Herz und er zeigt uns sein Herz. Und wir dürfen umkehren, weil uns Gottes Güte zur Umkehr leitet. Ich glaube, darum geht es im Endeffekt in dieser zweiten Geschichte, wo wir so vordergründig den Zorn Jesu sehen, der da mit den Seilen durch den Tempel eilt und die Leute raustreibt und die Tische umschmeißt und das Eigentum der Einzelnen nicht achtet und es ist ihm alles egal. Ich glaube, es geht da bei dieser Stelle einfach um Umkehr, um Umdenken, um Buße. Jesus schafft da Raum dafür, dass die Menschen den Blick frei bekommen für das, was wirklich notwendig ist, für das, was wirklich dran ist. Dass sie frei werden von dem, was ihren Blick so fesselt und bindet, und dass sie frei werden, wieder über Gott nachzudenken. Dieser Text redet für mich im weitesten Sinne von Buße, von Umkehr. Das ist das, was Jesus für mich möchte. Wenn Jesus zornig ist, wenn Gott zornig ist, wenn er mit Menschen in seinem Zorn handelt, dann hat das immer die Zielsetzung, dass er uns dazu bringen will, umzudenken, unser Leben zu überdenken und vor ihm irgendwie in eine neue Spur zu setzen, einen Neuanfang zu machen. Herr, zeige mir mein Herz. Herr, zeige mir dein Herz. Der Adolf Schlatter, ein Theologe aus Tübingen, muss ein relativ kantiger Typ gewesen sein, der manchmal sehr deutlich Dinge beim Namen genannt hat. Und der muss sich mal sehr darüber aufgeregt haben, über die Art und Weise, wie in seiner Kirche Bußtage gefeiert wurden, wie man das so gehandhabt hat, einen Buß- und Bettag zu feiern, Buße zu tun, vor Gott zu gehen. Und er hat sich darüber aufgeregt, über diese Zerknirschung auf Kommando, hat er das genannt, über dieses schlagartige Trauergesicht aufsetzen und dann plötzlich vor Gott so tun, als wäre das alles so schrecklich und als wären wir so schrecklich. Und dann sagt er einen ganz wichtigen Satz, finde ich, der vielleicht im ersten Moment gar nicht so einleuchtend ist. Aber er hat es auf den Punkt gebracht und hat gesagt, Buße ist etwas Fröhliches. Umkehr ist etwas Fröhliches. Vielleicht wird uns das am deutlichsten, wenn wir uns das Gleichnis vom verlorenen Sohn vorstellen, der sicher in einer schwierigen Situation war durch seinen Aufruhr, durch seine gelebte Revolution. Aber als er zurückkam, als er diesen Schritt wirklich, diesen Weg wirklich bis ans Ende gegangen ist und wieder zum Vater zurückkehrte, ich glaube, da an dieser Geschichte wird deutlich, wie frohmachend das sein kann, umzukehren und Gott wieder von ganzem Herzen zu begegnen. Buße, Umkehr ist etwas Fröhliches, etwas, was uns ja von ganzem Herzen ermutigt, neuen Mut schenkt, froh macht, unseren Blick auf Gott richtet und ganz neu ausrichtet. Buße ist etwas Fröhliches. Als ich das gestern gelesen habe, muss ich sagen, ja, so dieser Gedanke kommt mir bei Buße eigentlich ganz selten. Sicher kennt man diese Gleichnisse. Aber irgendwie, wenn ich an Buße denke, habe ich doch immer so Sack und Asche im Kopf eigentlich. Und weniger das Positive, was Gott damit eigentlich will, nämlich das Ziel, dass ich ganz neu an seiner Hand bin, in seiner Gemeinschaft lebe. Buße ist etwas Fröhliches. Und vielleicht ist diese manchmal verkehrte Vorstellung auch der Grund dafür, dass wir mit Buße und Umkehr ja vielleicht auch mehr Schwierigkeiten haben als mit anderen Dingen, die zu benennen, beim Namen zu nennen oder damit Menschen auch drüber zu reden, das im Blick zu haben. Buße ist immer so, und ich meine, dieser Begriff Buße ist im Deutschen sicherlich auch sehr eindeutig unvorteilhaft geprägt und auch falsch geprägt. Man sollte sich wahrscheinlich konsequenter einfach angewöhnen, von Umkehr zu reden und von der Vergebung Gottes, die wir empfangen können in unserem Leben. Aber diese Umkehr ist wirklich etwas Schönes, weil sie uns an ein neues Ziel bringt. Und trotzdem klemmt das manchmal. Also ich empfinde das eigentlich des Öfteren so, dass wir von solchen Dingen gar nicht so gerne und so frei reden wie von vielen anderen Sachen. Obwohl es eine ganz zentrale Sache des Evangeliums ist. Dass man dann solche Gleichnisse, die Jesus mal erzählt hat, da wo einer Buße tut, da wo einer umkehrt, da wird im Himmel ein Fest gefeiert. Da ist Party und die freuen sich so richtig über jemanden, der umkehrt. Und so unsere Vorstellung ist eher so ein bisschen grau, gräulich und ja, irgendwie eigenwillig. Jesus hat an der Stelle ganz anders gedacht. Und vielleicht ist uns das auch manchmal unangenehm und man nimmt das nicht so ganz ernst und man empfindet das vielleicht so als Spekulation oder irgendwie als Schwärmerei und tut das so ein bisschen als Kinderglaube ab. Umkehr, Buße ist vielleicht das Zentralste unseres Glaubenslebens, dass wir das in Anspruch nehmen, dass wir umkehren und auf Jesus zugehen, mit ihm leben, einen Neuanfang mit ihm wagen. Da gehört das dazu, was Jesus hier im Tempel getan hat, dass er da zornig rumgelaufen ist und einfach das beiseite geschafft hat, was im Weg stand. Das war sicher nicht nötig, um den Blick ganz neu auf Gott auszurichten. Und das ist auch in unserem Leben nötig, dass wir Dinge beiseite räumen, die uns den Blick verstellen, die uns die Zeit rauben, die uns vielleicht auf ganz andere Gedanken, auf eine ganz andere Spur setzen, als das in Gottes Augen gut für uns ist. Umkehr heißt dann sicher auch, sich von dem einen oder anderen trennen, aber Umkehr ist etwas Fröhliches. Jesus redet da ganz oft davon, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wenn er von dem Weinstock redet, der auch beschnitten werden muss, um noch mehr Frucht zu bringen. Es gibt ganz, ganz viele Bilder im Neuen Testament, die von diesen Zusammenhängen reden. Ich glaube, eine Grundlage dafür ist dieses einfache Gebet. Zeige mir mein Herz und zeige mir dein Herz. Wenn Gott das anfängt zu tun in unserem Leben, dass ich mich erkenne und dass ich ihn so erkenne, wie er ist, ich glaube, dann wird etwas losgetreten, dann wird etwas losgehen und sich bewegen in meinem Leben, dass ich einfach Gott näher komme, ihn besser verstehe und auch Gott ähnlicher werde. Und dann sind wir vielleicht bei dem zweiten, diese zornige Seite Jesu, die ist vielleicht noch manchmal nachvollziehbarer für uns. Aber diese sensibel ist vielleicht das falsche Wort, diese empfindsame Seite, diese Seite, die so wirklich so ganz für den Menschen da ist. Ein Jesus, der weint und sich so ganz dran gibt an den Menschen. Das ist sicher eine Eigenschaft oder eine Richtung, in die wir auch wachsen sollen und die auch daran hängt, dass ich mich und dass ich Gott erkenne. Ich habe mich das, als ich gestern über den Text nochmal so nachdachte, gefragt, wann habe ich denn eigentlich zum letzten Mal so wirklich von ganzem Herzen geweint oder Mitleid gehabt mit einem Menschen, der mir am Herzen lag? Ich muss sagen, ich hatte Phasen in meinem Leben, da war das intensiver, da war mir das größer vor Augen, auch die Verlorenheit, in der Menschen stecken. Man kommt da manchmal in so eine Normalität und Gleichgültigkeit und Routine vielleicht rein. Man weiß es und man empfindet es vielleicht trotzdem nicht mehr so. Ich muss sagen, mir ist das ganz groß geworden, dass sich Jesus an der Stelle nicht geschämt hat. Das war für ihn offensichtlich was ganz Normales, dieses Mitleid für die Menschen zu empfinden und diese Gefühle auch zu zeigen, vor seinen Jüngern zu weinen, um dieser Menschen willen. Jesus weint und Jesus wütet. Dieses Wüten, dieses Rausreißen, dieses Trennen von Dingen ist der eine Schritt. Und dieses Weinen und sensibel sein für Menschen und für Gottes Wege hier in dieser Welt, das ist das, wo uns Gott dann hinbringen will. Ich musste daran denken, wir haben Ende September eine Woche Jesus erleben, Werte entdecken, wo wir uns über Fragen des christlichen Glaubens Gedanken machen, uns auseinandersetzen und die auch speziell dafür da sein sollen, dass wir Gäste und Freunde dazu einladen. Ich musste so denken, das würde uns doch gut anstehen, wenn wir in dieser Haltung für Menschen beten, wenn wir in dieser Haltung Menschen einladen, mit diesem Mitleid, das Jesus offensichtlich empfunden hat, mit Tränen in den Augen. Nicht, wenn wir einladen, aber wenn wir zu Hause für diese Menschen beten, dass uns das wirklich auf der Seele brennt, dass es da um was geht, wenn ich einlade und wenn ich mit Menschen über den Glauben rede. Herr, zeige mir mein Herz. Herr, zeige mir dein Herz. Ich glaube, wenn wir nur dieses Gebet mitnehmen und das in regelmäßigen Abständen beten, ich glaube, dann wird sich in unserem Leben etwas bewegen. Gott wird uns das zeigen, was in uns ist und was in ihm ist und wie er sich das vorstellt. Haben wir den Mut und lassen wir uns drauf ein. Amen.